Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Papst Franziskus ist tot. Am Ostermontag stirbt der Pontifex im Alter von 88 Jahren an einem Schlaganfall. Was bleibt vom ersten nicht-europäischen Kirchenoberhaupt? Wer könnte ihm nachfolgen? Und was muss ein neuer Papst in das Amt mitbringen? Darum geht's heute. Paul Wuthe, Sie sind Chefredakteur der katholischen Presseagentur. Blicken wir zu Beginn auf das Pontifikat von Papst Franziskus zurück. Wie sehr hat sich die katholische Kirche in seinen 12 Jahren Amtszeit eigentlich verändert?
Die Kirche hat sich durch Franziskus sicher nachhaltig verändert. Das betrifft nicht nur den Amtsstil. Es war der erste Papst, der gesagt hat, ich werde nicht im apostolischen Palast wohnen, sondern ich werde ganz normal in einem Gästehaus wohnen, essen, schlafen. Ich selbst konnte ihm dort ein paar Mal begegnen. Er hat ganz normal in der Kantine gegessen, wo auch andere essen können. Also das eine ist ein Stil, der vieles von dem, was über die Jahrhunderte bei diesem Amt des Papstes, des Höfischen, sich angesammelt hat, das ist weggekommen. Das Zweite, was maßgeblich war, der Papst ist angetreten, um die Probleme in der römischen Kurie, also im Zentrum der Weltkirche, zu reformieren. Das war eine klare Vorgabe. Erinnern wir uns, 2013 ist Papst Benedikt freiwillig zurückgetreten. Er hat gesundheitliche Gründe dafür angegeben. Aber es war schon auch klar, dass es in Rom selbst, in der Kurie, große Probleme gibt. Der Umgang mit dem Missbrauch, der Umgang auch mit Finanzen und so weiter. Da war eine große Dringlichkeit, dass man das in Ordnung bringt. Und das, was sicherlich bleibend sein wird, ist einerseits eine neue Offenheit, die der Papst gebracht hat. Es gab keine Denk- und Redeverbote. Und das, was man mit dem Stichwort Synodalität beschreibt, also eine Kirche, die nicht von oben nach unten geht, sondern eine Kirche des Miteinanders, wo Gläubige gemeinsam mit Priestern, Bischöfen eine Mitverantwortung haben für die Mission der Kirche in dieser Welt.
Franziskus hat sich ja seinen päpstlichen Namen aufgrund von Franz von Assisi ausgesucht, wohl einer der bekanntesten Heiligen aus dem Mittelalter, der Patron der Armen, der Blinden, der Strafgefangenen und so weiter. Konnte er diesem Namen gerecht werden?
Also der Name war sicherlich Programm. Und es ist auch interessant, dass Franziskus der erste Papst war, der sich eben nach dem heiligen Franz von Assisi benannt hat. Man wundert sich eigentlich im Nachhinein, dass es nicht früher schon Päpste gab, die sich Franziskus genannt haben. Wir haben viele, die Pius oder Paulus oder Johannes und was auch immer oder Innozenz, aber es war nie ein Franziskus dabei. Und das war sicherlich der Anspruch des Papstes, hinzuschauen auf die, denen das Evangelium in erster Linie gilt, ja, die Armen, die Bedrängten. Man möchte fast ein bisschen romantisch sagen, im Weihnachtsevangelium hören wir, dass die ersten, die von der Geburt Jesu erfahren haben, waren die Hirten. Und die Hirten sind keine romantische Arbeitsgruppe, sondern das waren eigentlich die Social Outlaws von damals, die an den Rand gedrängten, die unreinen Leute minderen Standes. Und dieser Grundduktus, der schon in der Weihnachtsgeschichte Jesus selbst, der in ärmlichen Verhältnissen zur Welt kommt, dass dieser Kern des christlichen Glaubens auch wieder stärker zum Vordergrund kommt, das ist sicherlich auch das Verdienst des Papstes und er hat ja ganz viele Gesten gesetzt, aber vor allem ist er sehr unangenehm und ungemütlich gewesen, immer wieder Marginalisierte und hier vor allem Menschen auf der Flucht, ja, ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit zu holen. Ja. Er reißt uns heraus aus einer gewissen Bequemlichkeit und vor allem aus einer Gleichgültigkeit und da hat der Papst nicht locker gelassen, ja. Armut, Leid, Marginalisierte, das macht alles das Leben aus und das ist der Kern auch des christlichen Glaubens, an dem er sich bewähren muss.
Da stellt sich natürlich auch die Frage, Sie haben es schon angesprochen, die Tatsache, dass er gleich zu Beginn, was verschiedenste Finanzgebaren der katholischen Kirche im Vatikan betrifft, ja durchaus versucht hat, zumindest Reformen zu setzen. Wie sehr es ihm gelungen ist, das werden wir vielleicht in diesem Gespräch auch noch klären können. Aber die Frage ist, hat er sich damit auch Feinde gemacht, denn seine Amtszeit galt oder gilt ja als durchaus turbulent auch.
Papst Franziskus hat sicher viele Gegner gehabt. Und teilweise ist das auch seinem Agieren zu verdanken. Was meine ich damit? Jeweils kurz vor Weihnachten gibt es auch im Vatikan sowas wie Weihnachtsfeiern. Weihnachtsfeiern für die Kardinäle und Weihnachtsfeiern für Laienmitarbeiter. Und da hat der Papst schon regelmäßig damit begonnen, dass er den Kardinälen schonungslos die Leviten gelesen hat, vor allem bei den ersten Weihnachtsfeiern. Ja, er hat wirklich die menschlichen Schwächen, die sich auch in der Kurie durch einen Standesdünkel, durch Klerikalismus eben eingeschlichen haben, da war er ganz schonungslos in der Abrechnung. Sagen wir mal, da kommt schon einmal eine erste Opposition her, dass da jemand ist, der Kardinäle, Priester einfach kritisiert und sagt, runter von hohen Ross. Der zweite Widerstand kam dann, und der ist viel nachhaltiger gewesen, als es dann darum ging, auch theologisch Fragen zu klären, was heißt denn jetzt Barmherzigkeit genau? Wie weit geht die Barmherzigkeit im Umgang mit Menschen, die sündig geworden sind nach der kirchlichen Lehre, wieder verheiratet, Geschiedene zum Beispiel, Homosexuelle, die in Beziehungen leben und, und. Und hier hat der Papst vor allem durch zwei Familienzynoden und dann durch ein päpstliches Dokument auch klar gemacht, dass wir die Grenzen der Barmherzigkeit ausdehnen müssen. Dass, konkret gesprochen, dass es unter gewissen Voraussetzungen auch möglich ist, dass wieder verheiratet Geschiedene zur Kommunion zugelassen sind. Das war für einen Teil der Bischöfe so ein schwerwiegender Bruch in der Lehre, dass sie ernsthafte Zweifel angemeldet haben. Das ist ein Fachterminus, der die Autorität, die Lehrautorität des Papstes in Zweifel zieht. Und es gab sogar auch Stimmen, die gesagt haben, das ist Häresie, was dieser Papst macht. Diese Diskussion ist schon wieder vorbei, aber sie zeigt, dass hier eine Gegnerschaft eigentlich von Anfang an war. Und ich würde sagen, vor allem das letzte große Projekt des Papstes hat natürlich große Unruhe in die Kirche gebracht. Das sagen die einen, Unruhe. Ich würde sagen, es hat zur Verlebendigung der Kirche beigetragen, nämlich das, was der Papst mit dem synodalen, mit dem weltweiten synodalen Prozess in Gang gesetzt hat. Ja, wo es darum geht, die Gemeinschaft, aber auch die Teilhabe, die Mitwirkungsrechte der Gläubigen in der Kirche zu stärken. Und das ist nicht nur Theorie geblieben, sondern diese Synodensversammlungen, diese Bischofssynoden waren erstmals Versammlungen, wo eben auch andere als Priester und Bischöfe teilnehmen konnten, sondern auch Männer, Frauen voll stimmberechtigt waren. Eine Synode, wo man nicht quasi im Frontalunterricht gemeinsam sich anhören muss, was der Papst sich denkt oder manche, sondern wo man an runden Tischen sitzt und gemeinsam versucht, im Gespräch zu finden, was sind die Themen, die die Menschen beschäftigen. Gibt es gemeinsame Kriterien, wo wir unterscheiden können, was ist richtig und falsch und wie kommen wir zu guten Entscheidungen? Und das ist etwas ganz fundamental Neues und das macht sicherlich oder hat viele nervös gemacht, ja.
Also eine gewisse Dialogbereitschaft, die hier gelebt worden ist. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Punkt davor zurück. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Weihung beispielsweise von Geschiedenen und Wiederverheirateten. Wenn das schon als revolutionär gilt, was sagt denn das über den generellen Zustand der römisch-katholischen Kirche aus? Bei der Priesterweihe für Frauen beispielsweise oder bei dem Umgang mit der Ehe von Homosexuellen galt er ja als ziemlich unnachgiebig. War er denn wirklich so ein aufgeschlossener Mensch im 21. Jahrhundert?
Also das Entscheidende ist, dass dieser Papst von sich aus wollte, dass die Dinge einmal zur Sprache kommen, ja, in einer großen Offenheit. Jetzt kann man natürlich sagen, das sollte man in der Kirche ohne dies erwarten können, das stimmt, ja. Aber faktisch ist es so, dass er durch gezielte Maßnahmen, zum Beispiel wie eine Synode stattfindet, ja, dass man eben keine vorgeschriebenen Manuskripte abliest, sondern dass es die freie Rede sein muss. Also ich sage mal, da gab es viele methodische Vorgaben, die diese Offenheit in der Aussprache, im Dialog gefördert oder zur Vorgabe gemacht haben. Natürlich, der Papst hat immer gesagt, und das sagt jeder Papst, ich ändere nicht die Lehre. Ja? Es geht darum, die Lehre der katholischen Kirche im Heute zur Sprache zu bringen, zu verkündigen. Aber es geht nicht darum, dass die Lehre neu gemacht wird. Also mit anderen Worten.
Aber muss sich die Lehre nicht ändern, um mit dem Zeitgeist gehen zu können?
Ja, der Zeitgeist ist, sage ich jetzt mal, nach katholischer Auffassung jetzt nicht das Kriterium für Wahrheit, sondern es geht einmal darum, was ist der Kern des Evangeliums. Ja? Und da würde ich sagen, dieser Kern ist so radikal, ja, eben wenn man Maß an Jesus nimmt, an seinen Umgang zum Beispiel mit Marginalisierten, dann, was das bedeutet, eben Nächstenliebe, Feindesliebe, auch im Konkreten, im Umgang mit Fremden zum Beispiel, mit Geflüchteten, sich zu bewähren, da sieht man schon, dass das Evangelium, sage ich mal, herausfordernd genug ist. Also mit anderen Worten, es geht immer darum, den Kern der Botschaft wieder neu zu entdecken und im Heute zu übersetzen.
Ich frage mich deswegen auch, denn wir wissen, das wissen Sie viel besser als ich wahrscheinlich, dass in Europa, in der westlichen Welt, die Anzahl der Kirchengänger oder der Kirchenmitglieder ja abnimmt, während sie in anderen Teilen der Welt tatsächlich ja sogar steigt. Einen offenen Umgang mit Themen, die gerade im Westen wichtig sind, eben die Gleichstellung von Mann und Frau, von heterosexuellen und homosexuellen Paaren. Glauben Sie, dass das dafür auch im großen Kreis der Katholiken eine Mehrheit gegeben hätte? Ich spreche jetzt nicht von Kardinälen, von Bischöfen, von der Kurie, sondern tatsächlich von den everyday people, wie man so schön sagt.
Ja, bei all diesen Fragen muss man immer mitbedenken, der Papst steht an der Spitze einer Weltkirche, die eben wirklich weltweit aufgestellt ist. 1,4 Milliarden Katholiken, die meisten davon inzwischen in der Südhemisphäre. Jede Kultur hat ihre Eigenheiten, ihre Stärken, auch ihre Schwächen. Hier gibt es sicherlich auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, aber auch Prioritäten. Und was für uns vielleicht wenig spektakulär ist, dass Frauen auch in Leitungspositionen sein können, das ist in anderen Ländern nach wie vor nicht unbedingt an der Tagesordnung. Und ich würde einmal sagen, der Papst, und das ist auch seine Aufgabe, das Papstamt oder der Petrusdienst ist ja der, die Einheit in der Kirche zu bewahren. Also das ist ein sehr hoher Wert und nichts ist schlimmer als Spaltung. Und leider wissen wir ja auch aus der Kirchengeschichte, dass Spaltungen dann nicht nur die Christen jetzt quasi in ihrem Glauben betreffen, sondern auch sehr blutige Konsequenzen haben können. Ja, Religionskriege, Martin Luther, genau, der 30-jährige Krieg, alles das ist, diese Katastrophe ist nicht verständlich, wenn man nicht weiß, dass es hier auch eine Reformation oder eine Glaubensspaltung gegeben hat. Also das ist schon ein sehr hoher Wert und ich glaube, das ist die große Anforderung an jeden Papst, diese Einheit zu wahren, aber ohne sie zu konservieren. Ja, also mit einem anderen Bild gesprochen, die Kirche definiert sich ja wie ein pilgerndes Volk durch die Zeiten. Das sagt ja schon aus, und das ist jetzt ein Bild, das aus dem Konzil selbst kommt, das ist eine theologische Beschreibung, dass die Kirche immer unterwegs ist. Also Dynamik, unterwegs sein und daher Veränderung und Lernbereitschaft gehört zum Glauben dazu. Und ich würde ja sagen, dieser Papst hat ja auch etwas gemacht. Also ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Vor 10 Jahren ist die Enzyklika Laudato Si veröffentlicht worden, ein Dokument, das erstmals das Thema Verantwortung für die Schöpfung, Umwelt, Klimathematik theologisch aufbereitet und vor allem auch auf die sozialen Auswirkungen thematisiert, auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist sehr neu, dass der Papst mal sagt, wir schauen einmal, was ist Stand der Wissenschaft und was leiten wir davon ab aus dem Licht des Glaubens, des Evangeliums und welche konkreten Handlungen müssen daraus folgen. Das heißt, er hat eigentlich gesagt, wir müssen auch von der Welt lernen. Und ich würde auch sagen, das andere Thema, das viel Aufmerksamkeit erregt hat, ist dieser neue Umgang auch mit Homosexualität. Da ist etwas neu in der katholischen Kirche. Sein Satz, wer bin ich, dass ich über homosexuelle Menschen urteile, im Sinne von verurteilen und richten, ist eigentlich ein Nonanet, aber es ist ein Bewusstseinswandel. Und es geht noch weiter. Der Papst hat gesagt, als Katholiken müssen wir uns dafür einsetzen, dass auch Homosexuelle in einer rechtlich gesicherten Partnerschaft leben können. Für die katholische Kirche bedeutet das nicht die Ehe für alle, weil die Ehe ein Sakrament ist und nach katholischer und christlicher Auffassung offen ist für gemeinsame Kinder. Also das ist...
Na, grundsätzlich ist die Ehe ja etwas durchaus Weltliches, etwas Staatliches auch.
Ja, kann man sagen. Und sie ist auch nicht nur etwas Staatliches, sondern etwas, was mit der Natur des Menschen verbunden ist, weil es sich ja in vielen Kulturen findet. Die Kirche hat ja daher auch immer auch Eheschließungen zwischen Mann und Frau, die jetzt nicht als Sakrament waren, als Naturehen, also als gültige, unauflösliche Verbindungen gesehen. Aber es war eben immer eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Und das ist, sage ich jetzt einmal, schon vom ersten Buch der Bibel abgeleitet. Hier gibt es auch ein Verständnis, das natürlich auch das Judentum genauso trägt. Deswegen ist das, was Ehe meint, im christlichen Sinn die Verbindung zwischen Mann und Frau.
Ich würde gerne noch zu einem Punkt rund um Papst Franziskus kommen, bevor wir über die Konklave sprechen, quasi über die Suche nach einem Nachfolger. Sie haben es vorher schon angesprochen, dieser Umgang beim Thema Umweltschutz oder Klimaschutz, ähnlicher Umgang mit dem Thema Migration, quasi den Blick von Franziskus auf flüchtende Menschen, die er eben nicht als Gefahr sehen wollte und nicht als Nummern, sondern als Menschen mit eigenen Schicksalen, mit eigenen Geschichten, die Hilfe brauchen. Damit hat er sich ja allen voran in einer Welt, wo Migration gerne allen voran auch von Rechtspopulisten als Drohgebärde verwendet wird, wo der Klimawandel geleugnet wird, durchaus nicht nur Freunde gemacht. Auch in den USA, die wohl wichtigste Geldgebergruppe auch für den Vatikan, die römisch-katholische Kirche in den USA, ist ja auch nicht unmächtig. Wie würden Sie denn den Umgang mit der Weltpolitik und Papst Franziskus beschreiben? J.D. Vance hat ihn ja kurz vor seinem Tod sogar noch besucht.
Also der Papst oder die katholische Kirche ist jetzt keine politische Institution.
Aber war er ein politischer Papst?
Aber natürlich ergibt sich aus dem Evangelium, aus dem gelebten Glauben, gibt es da eine starke politische Relevanz. Und ich würde sagen, dass dieser Papst hochpolitisch war. Ich habe schon erwähnt, dieses Dokument Laudato Si über Umweltschöpfungsverantwortung ist ja ganz bewusst wenige Monate vor dem Weltklimagipfel in Paris erschienen. Es ist auch bewusst erschienen, bevor der Papst die UNO besucht hat und das erste Mal die USA. Und selbst der UN-Generalsekretär hat jetzt in einer Würdigung des Papstes festgehalten, der Papst war mitentscheidend, dass es damals einen Durchbruch gegeben hat, 2015 bei der Pariser Klimakonferenz. Dass diese Klimakonferenz noch lange nicht eingelöst ist, die Paris-Ziele, das ist wieder ein anderes Thema. Aber an diesem Beispiel zeigt sich, der Papst ist hochpolitisch. Das zweite Beispiel ist sicher, seine allererste Auslandsreise war nach Lampedusa, eine Insel, die die allermeisten von uns nicht kannten, eine kleine Insel vorgelagert von Italien im Mittelmeer, dort wo eben viele Flüchtlinge das erste Mal Europa betreten, und er hat den Blick einmal auf dieses Thema gelenkt. Also es war ihm immer zumindest einmal ein Anliegen, den ersten Schritt zu machen, die Gleichgültigkeit zu überwinden und nicht abzustumpfen, also mitfühlend, barmherzig zu sein. Natürlich wurde ihm auch vorgeworfen, das ist naiv, wenn man nur diese Sichtweise hat und nicht auch an Aufnahmefähigkeit und Integration und so weiter denkt. Das stimmt, aber dass der Papst aber jener ist, der sagt, also der Mensch ist keine Nummer, sondern jeder hat eine unveräußerliche Würde, das hat er in einer hochpolitischen Weise durchbuchstabiert, wie es auch für viele Mächtige oder für viele Politiker unangenehm war.
Dann blicken wir in die Zukunft, das wollen wir in diesem Gespräch auch machen und natürlich auch die Frage stellen, wer wird der nächste Papst? Das können wir höchstwahrscheinlich jetzt nicht beantworten, aber wir können über das Prozedere sprechen. Es gibt da ein geflügeltes Wort in Rom, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber da gibt es den Spruch, stirbt der Papst, macht man einen neuen. Die Organisation rund um die Nachfolge des Papstes hat also schon längst begonnen. Vielleicht zuerst einmal allgemein, wer kann denn überhaupt Papst werden?
Diese Regel ist relativ einfach. Ein Papst kann jeder werden, der eben ein getaufter Katholik ist und ein Mann ist. Das ist eigentlich die Regel. Wenn er verheiratet ist, dann wird es schon sehr schwierig, aber selbst da könnte man theoretisch noch einen Weg finden. Aber ich sage mal, das ist eine Theorie. Faktisch ist es so, dass in den letzten Jahrhunderten eigentlich immer jemand Papst wurde, der selbst schon Kardinal war. Also wenn jemand ein Priester ist, dann muss er die Bischofsweihe empfangen, und weil er ist ja als Papst einmal Bischof von Rom. Also noch einmal, theoretisch kommen sehr viele in Frage. Praktisch ist es so, dass die Kardinäle meistens jemand aus ihrem Kreis gewählt haben.
Und das tun sie eben in dieser sogenannten Konklave. Die muss spätestens 20 Tage nach dem Tod des Papstes einberufen werden. Wer sind denn diese Kardinäle eigentlich, die da abstimmen dürfen?
Kardinäle sind in der Regel Bischöfe, Erzbischöfe, einerseits in Rom tätig, in den sogenannten Dikasterien, das sind die römischen Ministerien, kann man sagen, oder eben Bischöfe oder Erzbischöfe weltweit. Und da ist ja jetzt auch unter Papst Franziskus so gewesen, dass sehr viele Kardinäle ernannt wurden aus Weltregionen, die früher nicht einen Kardinal hatten, um das so salopp zu sagen. Dadurch hat ja auch Europa oder die Nordhemisphäre schon nicht mehr die Mehrheit im Konklave. Es sind jetzt 135 stimmberechtigte Kardinäle und es ist festgelegt, dass eben bei der Papstwahl man eine Zweidrittelmehrheit, also mindestens 90 Stimmen bekommen muss, um eben gewählt zu werden. Und das ist jetzt unter Franziskus schon eine Besonderheit, dass hier erstmals Kardinäle zusammenkommen, die sich nicht so gut kennen, als es in früheren Papstwahlen üblich war, wo sehr viele aus Europa, speziell aus Italien waren, wo man einander einfach oft begegnet ist, einander kannte, sage ich mal, auch theologisches Profil hatte, Stärken, Schwächen kannte. Das gibt es jetzt nicht. Deswegen vermuten auch manche Insider, dass das Konklave auch länger dauern könnte als 2013 oder auch 2005, wo es ja sehr schnell gegangen ist mit der Papstwahl.
Sie haben schon angesprochen, 135 stimmberechtigte Kardinäle werden bei der Konklave teilnehmen oder können teilnehmen. Es gibt aber mehr Kardinäle. Es gibt nämlich einige Einschränkungen, ob man stimmberechtigt ist oder nicht. Österreich ist zum Beispiel nicht vertreten. Warum?
Ja, also stimmberechtigt sind nur Kardinäle, die eben zum Zeitpunkt des Konklaves eben noch nicht 80 Jahre sind. Kardinal Schönborn ist am 22. Jänner heuer 80 geworden, ist daher nicht mehr stimmberechtigt und kann daher nicht mehr am Konklave teilnehmen. Aber er wird am sogenannten Vorkonklave, also an den Beratungen, die vorher stattfinden, zumindest 9 Tage lang teilnehmen. Er hat mir auch heute bestätigt, er wird am Freitag nach Rom reisen und am Samstag am Begräbnis teilnehmen. Und dann nach dem Begräbnis gibt es eine Zeit eben von 9 Tagen der Trauer, wo immer ein Gottesdienst für den verstorbenen Papst gefeiert wird, wo aber gleichzeitig alle Kardinäle zu Beratungen zusammenkommen. Das ist eben dieses sogenannte Vorkonklave. Und das wird diesmal also sicherlich eine ganz große Bedeutung haben, weil da geht es jetzt vielleicht noch nicht, wer ist es, sondern was suchen wir eigentlich oder was sind die großen Themen oder was ist das Profil, das wir gemeinsam erarbeiten für den zukünftigen nächsten Bischof von Rom, der gleichzeitig der Papst ist.
Die eigentliche Konklave, die findet dann in der Sixtinischen Kapelle statt, streng reglementiert. Da gibt es strenge Auflagen, was die Kardinäle dürfen und was nicht, beispielsweise keinen Kontakt mit der Außenwelt haben. Nehmen Sie uns da doch ein bisschen mit. Wie läuft das dann ab? Wie ist diese eigentliche Wahl? Kann man sich das vorstellen wie eine Nationalratswahl oder wie eine Bundespräsidentenwahl, dass da einfach Stimmzettel eingeworfen werden? Wie funktioniert das?
Viele werden sich erinnern können an das letzte Konklave 2013, wo die Kamera ja mitgeht bis zur Tür der Sixtina, wo die Kardinäle unter Gesängen, nämlich unter der Anrufung der Allerheiligen Litanei, sich in die Sixtinische Kapelle begeben. Mit diesen beiden Hinweisen, nämlich es wird eine Litanei gesungen, also gebetet, und man geht in eine Kapelle, wird auch klar, dass diese Wahl eigentlich so etwas wie ein Gottesdienst ist. Also es ist eine Wahl, aber primär ist es ein Gottesdienst. Daher der Ort der Kapelle. Die Sixtina ist ja weltbekannt durch die Gemälde von Michelangelo und die Kardinäle müssen ja jedes Mal, wenn sie wählen, geloben, dass sie den wählen, von dem sie glauben, dass er nach Gottes Wille auch gewählt werden soll. Und das tun sie mit Blick auf das jüngste Gericht. Ja. Und das zeigt ja auch schon die Ernsthaftigkeit dieses geistlichen Vorgangs. Kardinal Schönborn hat einmal gesagt, eigentlich ist es nicht so kompliziert. Wir Kardinäle müssen ja nur den finden, den Gott eigentlich eh schon auserwählt hat. Das ist natürlich eine schöne Umschreibung dieses Vorgangs aus geistlicher Sicht, aber es wird schon auch noch andere weltliche Kriterien auch geben. Eines stimmt, es ist ein sehr abgeschlossener Vorgang im Sinne von, die Kardinäle müssen unbeeinflusst sein, unbeeinflusst von außen, das heißt striktes Verbot für Handy, Fernsehen, alle Medien. Es gibt eine Erleichterung inzwischen, also sie müssen nicht mehr in der Sixtina, in der Kapelle dort leben während des Konklaves, sondern sie wohnen im Gästehaus, also in jenem Gästehaus, wo auch Papst Franziskus die letzten Jahre seines Pontifikats, also von Beginn weg, also die 12 Jahre gelebt hat und wo er auch gestorben ist. Also das ist ein normales Hotel, kann man sagen, nicht mit übertriebenem Luxus, aber so, dass man dort gut leben und essen kann. Aber auch dieser Bereich ist total abgeschottet. Also ich kann mich selbst erinnern, als ich 2013 in Rom während des Konklaves war, wenn man da in der Nähe des Vatikans ist, funktioniert nichts mehr beim Handy. Es wird alles blockiert und so soll man eben möglichst unbeeinflusst von außen sich auf diesen geistlichen Vorgang der Wahl konzentrieren.
Viermal am Tag im Schnitt wird dann tatsächlich abgestimmt mit Stimmzetteln, wo der Name des gewünschten Kandidaten oben steht. Der wird dann eingeworfen, dann wird ausgezählt. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit, bis tatsächlich ein Papst bestimmt ist. Wenn diese Zweidrittelmehrheit erreicht ist, nach wie vielen Durchgängen auch immer, was passiert dann?
Wie bei jeder Wahl, da unterscheidet sie sich nicht von einer weltlichen Wahl, wird dann natürlich der Gewählte gefragt, ob er diese Wahl annimmt. Er kann natürlich ablehnen. Das erfährt man auch nicht und es wäre mir jetzt auch nicht erinnerlich, wann das letzte Mal passiert ist. Ich sage das deswegen so, weil alle Vorgänge rund um die Wahl auch danach absoluten Verschwiegenheit unterliegen, außer der Papst selbst, der Gewählte, kann darüber berichten oder auch Dinge freigeben. Aber jeder, der mitgewählt hat, ist eben gehalten, absolut stillschweigend darüber zu bewahren. Also er könnte Nein sagen, ja. Dann wird er gefragt, welchen Namen er wählen will für sein Amt. Und dann wird er in einen Raum gebracht neben der Sixtina. Das ist das Zimmer der Tränen, weil dort es wahrscheinlich doch immer wieder vorkommt, dass der Gewählte das erst einmal fassen muss, was da ist, auf ihn zukommt. Tränen der Überwältigung, der Ergriffenheit, auch dieser ganzen emotionalen Situation, das loszuwerden, ist ein zutiefst menschlicher Vorgang. Das macht es auch wieder irgendwie sympathisch. Ja, und dann hängen dort, das habe ich auch schon einmal gesehen, also weiße Talare in unterschiedlichen Größen, weil man ja nicht weiß, wer wirklich gewählt wird. Und von Papst Franziskus weiß man, dass er bewusst auf verschiedene Kleidungsstücke verzichtet hat, die man in der Vergangenheit getragen hat. Er ist ganz schlicht im weißen Talar gekommen und mit einem Brustkreuz, nicht aus Gold, sondern aus Silber.
Sie haben vorher schon angesprochen, 135 Kardinäle sind stimmberechtigt. Ein Großteil davon, nämlich 108, hat Papst Franziskus selbst ernannt. Gilt also eigentlich eine Nachfolge eines Kandidaten, der in seinem Sinne agiert, als gesichert?
Das könnte man meinen, aber das Konklave 2013 belegt eigentlich das Gegenteil. 2013 waren die meisten Papstwähler von Johannes Paul II. Beziehungsweise von Benedikt XVI. Ernannt. Und man sagt, das sind eher konservative Päpste gewesen, die daher auch eher konservative Kardinäle erwählt haben. Dass das nicht ganz stimmen kann, diese einfache Rechnung, zeigt sich darin, dass eben diese angeblich konservative Mehrheit aber dann einen Reformer wie Papst Franziskus gewählt hat. Also man kann daraus eigentlich nicht leicht etwas ableiten. Noch einmal, ich denke, es sind die Tage nach dem Begräbnis, also dieses Vorkonklave, diese Beratungen sind wirklich entscheidend, wo die Kardinäle das erste Mal wirklich Tuchfühlung aufnehmen und sich selbst mal besser kennenlernen und vor allem auch versuchen, ein gemeinsames Bild von der Lage der Kirche zu gewinnen und zu sagen, was müsste derjenige mitbringen, um die Herausforderungen der Zeit zu meistern. Einer Zeit, die sicherlich nicht einfach ist. Einerseits gibt es, Sie haben selbst erwähnt, vor allem in Europa, aber auch in Nordamerika, einen Rückgang an Kirchlichkeit, ja, sagen wir es einmal so. Es gibt aber gleichzeitig Regionen, wo das Christentum wächst. Es gibt etwas, was vielleicht in unseren Breiten nicht gerne gesehen wird. Die katholische Kirche oder Christen insgesamt sind die auch weltweit am meisten verfolgte religiöse Gruppe. Gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber zwischen 200-300 Millionen, die hier doch Bedrängnissen ausgesetzt ist. Das ist etwas, was in unseren Breiten überhaupt nicht vorkommt. Also welcher Typ muss er sein, damit er auch dieser Realität begegnen kann? Die Papstwahl fällt in eine Zeit, wo man den Eindruck hat, dass die Weltordnung in Frage gestellt ist, was wir unter der Herrschaft des Rechts benennen, ja, die Geltung des Völkerrechts und so weiter, ohne Politiker jetzt bei Namen zu nennen, aber man sieht, dass hier mächtige Männer in Ost und West Tabubrüche begehen, die vor einigen Jahren undenkbar gewesen wären. Allein die Tatsache, dass wir in Europa einen Krieg haben, einen heißen Krieg haben, der noch immer nicht zu Ende ist, zeigt, dass einfach vieles an dieser Weltordnung, die eine Friedensordnung sein sollte, bei der das Recht gelten sollte, anscheinend doch nicht so abgesichert ist, wie wir uns das vorstellen. Und da ist sicherlich ein Papst wie Franziskus oder wie alle Päpste, zumindest in den letzten 100 Jahren waren, unverbrüchliche Friedensstifter. Das beginnt schon mit Benedikt den 15. während des Ersten Weltkrieges, der kläglich gescheitert ist mit seinen Friedensappellen, aber zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch die letzten Pontifikate, dass hier der Papst sich wirklich als ein Mahner, nicht nur als eine moralische Autorität, sondern als wirklich als ein weltweiter Friedensstifter sehen will.
Herr Wuthe, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, die amerikanischen Universitäten stellen sich gegen Trump. Mehr als 100 Unis, Colleges und andere wissenschaftliche Organisationen veröffentlichen eine gemeinsame Erklärung. In dieser werfen sie dem Trump-Team einen beispiellosen Übergriff auf die Bildungseinrichtungen vor. Die Elite-Universität Harvard geht sogar noch einen Schritt weiter und klagt die US-Regierung wegen der Kürzung von Zuschüssen. Zweitens, die Zahl der Asylanträge ist in Österreich im ersten Quartal um ein Drittel zurückgegangen. 4.644 Ansuchen waren es insgesamt, ein Minus von 33% im Vergleich zum Vorjahr. Und drittens, Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Ronen Bar wirft ihm vor, die Macht des Geheimdienstes für persönliche Zwecke missbraucht zu haben, etwa um politische Gegner auszuspionieren. Netanyahu weist die Vorwürfe zurück. Alle weiteren Informationen zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.